Worauf kommt es beim Austausch eines Herzschrittmachers oder Defibrillators an?
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Ein Herzschrittmacher oder ein implantierter Defi wirken Wunder, wenn das Herz seinen Dienst nicht richtig tut. Doch der Austausch der Geräte ist später oft nicht einfach. Aber auch dafür gibt's Spezialisten wie Dr. Lukas Kaiser. Er ist leitender Oberarzt in der Kardiologie und internistischen Intensivmedizin in der Asklepios Klinik St. Georg. Was genau ist noch der Unterschied zwischen Defi und Schrittmacher?
Herzschrittmacher und Defibrillatoren sind ja beide dafür da, die Herzrhythmusstörung am Herzen zu therapieren. Herzschrittmacher sind in der Regel dann eingesetzt oder gefragt, wenn das Herz zu langsam schlägt, also bei bradykarden Herzrhythmusstörungen. Defibrillatoren hingegen kommen dann zum Einsatz, wenn das Herz zu schnell schlägt, bei tachykarden Herzrhythmusstörungen. Also der Herzschrittmacher hält das Herz dauerhaft im Takt oder wenn Herzschläge ausfallen, würde der das überbrücken.
Ja.
Der Defibrillator ist mehr eine Art Wächter. Und wenn es zum Auftreten von schnellen Rhythmusstörungen kommt, kann er lebensrettend einen elektrischen Schock abgeben und das Herz so schnell wieder in den richtigen Rhythmus zu versetzen.
Was haben denn die beiden gemeinsam?
Gemeinsam haben sie, dass die überwiegende Technik darin besteht, dass ein Kabel in der Herzkammer verankert wird mit einer ganz kleinen Schraube. Und in der Herzkammer wird der Herzrhythmus abgetastet und erfasst. Und das Kabel ist an einem kleinen Aggregat angeschlossen, was quasi den Computer und die Batterie beinhaltet, was häufig auf oder unter dem Brustmuskel, meistens auf der linken Seite, zum Einsatz kommt. Und dort findet eigentlich die Verarbeitung der elektrischen Signale und die Steuerung der Geräte statt.
Genau, und solange die Technik okay ist, sind das ja auch zwei Wunderwerke, die einem ein gutes Leben ermöglichen. So, aber wir reden ja über einen Austausch, über einen möglichen. In welchen Fällen muss sowas raus, so ein Gerät?
Also der einfachste Fall, warum das Gerät raus muss, ist, die Batterie hat sich erschöpft. Ah. Das ist einfach endlich die Batterielaufzeit. Das ist abhängig davon, welche Art von Gerät Sie implantiert haben. Ist es ein Defibrillator, der hoffentlich selten was machen muss, hält die Batterie wahrscheinlich relativ lange, 10, 12 Jahre. Ist es ein Herzschrittmacher, der sehr viel leisten muss oder bei Herzinsuffizienz zur Synchronisation bei der Herzkammer eingesetzt wird, muss der sehr viel arbeiten. Kann man sich vorstellen, hält die Batterie nicht ganz so lange, vielleicht 5 bis 7 Jahre. Neuere Modelle haben längere Laufzeiten, weil die Batterietechnik sich stetig verbessert, bei trotzdem nicht größerem Volumen, was natürlich wichtig ist für den Patienten. Aber irgendwann ist die Batterie erschöpft. Das sieht man bei den regelmäßigen Kontrollen, das wird angezeigt. Und dann muss die Batterie getauscht werden. Das ist häufig kein großer Eingriff. Da wird sozusagen mit einem kleinen Schnitt die ursprüngliche Narbe wieder eröffnet oder ein bisschen versetzt, je nachdem, wie sich so das Gewebe verschoben hat in der Zeit. Und die Kabel bleiben an Ort und Stelle, wenn sie gut funktionieren, werden vom Gerät disconnectiert, abgemacht, mit einer kleinen Schraubverbindung sind die befestigt und Sie können einfach ein neues Gerät an das alte Kabel anschließen. Es wird wieder eingesetzt in die schon vorhandene, wir nennen es Tasche, die sich da gewebt, also eine Bindegewebskapsel, die sich gebildet hat und die Haut wird wieder vernäht und fertig. Meistens kein Eingriff, der viel länger als eine halbe Stunde dauert, kann man ambulant sicher durchführen.
Aber wenn es gibt noch andere Gründe offensichtlich, weshalb so ein Gerät dann wieder raus muss?
Es gibt die unplanmäßigen Gründe, immer dann, wenn das Gerät nicht so funktioniert, wie es soll. Zum Beispiel, wenn ein Kabel einen Defekt hat und nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren müsste.
Das ist ein Kabel, ja.
Dann müssen Sie sozusagen entweder dieses Kabel austauschen oder ein neues verlegen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Oder im schlimmsten Fall, es kam zu einer Infektion, entweder im Bereich der Gerätetasche oder vielleicht auch eine Blutstrominfektion, wo Bakterien im Blut schwimmen, die sich auch auf diesen Kabeln eben festsetzen können. Dann müssen diese Geräte auch entfernt werden, um die Infektion kontrollieren zu können.
Genau, also diese Infekte. Die können sich ja nicht nur auf den Kabeln entwickeln, also Bakterien auf den Kabeln, sondern auch auf den Geräten, oder?
Ja, also ich sag mal, die einfachste und schlimmste Möglichkeit ist, Sie hatten einen Batteriewechsel und es kam beim Wechsel dazu, dass Bakterien während der Operation, es sind immer Bakterien überall, wir desinfizieren natürlich, jedes Krankenhaus macht das, nichtsdestotrotz kommt es immer zu einem gewissen Keimeintrag und im schlechtesten Fall ist der so hoch, dass es zu einer Infektion im Bereich der Tasche kommt.
Ja. Ist das so?
Oder Wundheilungsstörungen nach einer Operation zum Beispiel, die ein bisschen verschleppt worden sind und nicht drauf geachtet wurde. Vielleicht gab es eine kleine Wundheilungsstörung an einem Wundpol oder der Faden ist nicht rechtzeitig entfernt worden oder es wurde Nahtmaterial verwendet, was nicht so gut vertragen wurde. Da gibt es viele, viele Gründe, wo dann sozusagen eine Eintrittspforte da ist und wenn die Eintrittspforte von Bakterien genutzt wird und die setzen sich einmal fest, dann ist es in der Regel schwierig, die wieder rauszubekommen, ohne dass man alles entfernt.
Ich glaube, die Bakterien kommen auch noch durch ganz andere Stellen im Körper dahin, oder?
Ja, das, was häufig unterschätzt wird, Infektionen, die an ganz anderer Stelle auftreten, können dazu führen, dass Bakterien ins Blut kommen. Und da sie im ganzen Körper dann schwimmen, können sie sich eben an den Fremdmaterialien festsetzen, die auch im Blut sind, eben wie zum Beispiel die Kabel von Herzschrittmachern und Defibrillatoren. Ja. Das können sehr einfache Dinge sein, wie kleine Zahneingriffe, häufig. Man kennt das vielleicht von Patienten, die eine künstliche Herzklappe haben, die haben häufig so einen Ausweis dabei. Die sollen dann Antibiotika vor solchen Eingriffen nehmen, um eben geschützt zu sein.
Vor so einem Zahneingriff.
Vor so einem Zahneingriff beispielsweise.
So weit weg, ja, eigentlich. Ne?
Kann aber auch durch andere chronische Infektionen kommen, zum Beispiel chronisch infizierten Wunden an den Füßen oder Unterschenkeln.
Ja, und irgendwie scheint es ja so zu sein, dass dieser Kunststoff wahrscheinlich oder Metall oder was immer Sie verwenden, dass das empfänglicher ist für so einen Bakterienfilm als jeder normale Knochen. Ne?
Tja, der menschliche Körper ist natürlich phänomenal gut da drin, Eindringlinge abzuwehren eigentlich.
Ja.
Dafür benötigen sie allerdings Zellen. Und unser Fremdmaterial ist natürlich nicht zellulär, sondern das ist Metall bzw. legiertes Metall. Da sind Silikonlegierungen drüber. Aber auf diesen künstlichen Oberflächen können sich die Bakterien eben anders festsetzen als auf Zellwänden. Beziehungsweise haben die Abwehrzellen da nicht die gleiche Effektivität. Und deswegen ist es häufig schwieriger, Infektionen dort zu behandeln. Und es gibt einige Bakterien, die bilden sogenannte Biofilme, eben gerade auf Fremdmaterialien, sodass die Antibiotika dann noch schlechter wirken. Und dann ist häufig eine lange intravenöse Antibiotikatherapie erforderlich, um diese Bakterien wieder loszuwerden. Und im Endeffekt eigentlich immer die Entfernung des Fremdmaterials.
Ja, und beim Kabel sagten Sie ja vorhin auch schon, auch das kann sich infizieren. Also das stelle ich mir dann genauso vor. Ist das der einzige Grund, warum ein Kabel ausgetauscht werden muss? Sie haben ja da eins dabei. Also das ist ja ein langes Ding eigentlich auch, ne?
Ja, wir können uns das ja mal ein bisschen angucken.
Ja, genau.
Das ist ein Standard-Schrittmacherkabel. Und im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass eben die Spitze bis in die in der Regel rechte Herzkammer reicht.
Ja.
An der Spitze verschraubt wird und läuft über die obere Körperhohlvene hoch. Und wir verlegen die Kabel in der Regel über die Schlüsselbeinvene.
Ja,
kommt
ja.
Also hier unterm Schlüsselbein mein Endstecker, der dann später am Gerät angeschlossen werden. Der liegt hier sozusagen unter der Haut und ist am Gerät angeschlossen.
Ja.
Das heißt, wir haben eine ganze Strecke von Kabel, die im Körper verschwindet und auch sehr viel mechanischen Belastungen unterworfen ist. Nur das Herz schlägt in der Regel ja ca. 60 Mal pro Minute. Jedes Mal bewegt sich das Kabel mit. Und auch wenn sie sich bewegen, größere Schulterbewegungen geben immer eine mechanische Belastung. Und deswegen ist die Haltbarkeit dieser Kabel begrenzt. Die liegt wahrscheinlich im Schnitt irgendwo bei 15 Jahren, wenn nichts anderes passiert. Einfach, dass sich die Beschichtung oder auch die dünnen elektrischen Leiter, die sich darin befinden, können sich aufreiben, können durch mechanische Belastung zum Beispiel brechen. Die Isolation kann einen Defekt bekommen. Und das wären alles Gründe, weshalb ein Kabel nicht mehr seine Funktionen vollumfänglich hat. Und dann müssen Sie dieses Kabel austauschen. Gerade wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der ist abhängig von seinem Schrittmacher, weil er keinen eigenen Rhythmus mehr in der Herzkammer hat, dann ist er darauf angewiesen, dass dieses Kabel ständig funktioniert. Und dann ist das natürlich auch in der Regel ein dringlicher Eingriff.
Was haben Sie denn da für Möglichkeiten?
Im einfachsten Fall ist der Weg noch frei und Sie legen ein zweites Kabel neben das erste daneben.
Das kann man ja nicht unbegrenzt machen.
Das kann man nicht unbegrenzt machen, weil man kann sich das vorstellen, irgendwann ist der Platz ausgefüllt, beziehungsweise dann steigt auch das Risiko für Thrombosen, gerade in der oberen Körperhohlvene. Deswegen sollte man eigentlich nicht mehr als 4, maximal 5 Kabel dort einsetzen. Viele Geräte haben ja schon per se 3 Kabel, dann sind sie also schon sehr limitiert, wenn sie jetzt noch eins austauschen wollen. Dann gibt es auch Unterschiede zwischen Defibrillatoren und Schrittmachern. Defibrillatoren haben noch extra Verdickungen an diesen Kabeln, wo eben das Schockfeld ist, dieser Hochspannungsstrom abgegeben wird. Mhm. Die verwachsen da noch mehr und nehmen noch mehr Platz in Anspruch. Sollte der Weg eben also begrenzt, der Weg vielleicht zu sein oder der Platz begrenzt, dann müssen Sie in der Regel ein Kabel entfernen, um neues legen zu können.
Ja, und zieht man da einfach an dem alten und dann kommt schon raus oder wie?
Im besten Fall ja.
Nee, echt?
Funktioniert aber in den wenigsten Fällen.
Aha.
Je länger ein Kabel im Körper eingesetzt ist, desto mehr verwächst das. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Der Körper versucht ja alles Mögliche einzubauen und umzubauen. Und eben auch so ein Kabel wächst auch fest. Sowohl im Herzen dort, wo es verschraubt ist, als auch auf dem Weg, also auch an den Gefäßwänden.
Ist das eine Sache von Jahren? Also bis das einwächst? Denn bei anderen Implantaten, die wachsen ja relativ bald ein.
Ja, also man hat natürlich inzwischen viel Erfahrung. Es gibt große Register, die das untersucht haben. Wie aufwendig war es, welches Kabel zu entfernen? Was sind die Risikofaktoren? Woran kann ich erkennen, ob es schwierig ist oder einfach? Und es hat sich eigentlich unterm Strich gezeigt, dass die Dauer, wie lange ein Kabel schon implantiert ist, ist der beste Prädiktor dafür, wie schwierig es ist, es zu entfernen.
Aha.
Und wir können davon ausgehen, dass alle Kabel, die länger als ein Jahr implantiert sind, meistens schon nicht ohne zusätzlichen Aufwand entfernt werden können. Bis dahin können sie es in der Regel einfach ziehen, weil die Verwachsungen sehr leicht sind und sich lösen lassen.
Ja.
Alles, was darüber hinausgeht, verwächst unterschiedlich stark.
Und dann?
Dann brauchen sie Hilfsmittel. Und die einfachsten Hilfsmittel sind zum Beispiel Drähte, die so ein Kabel, wir haben das gesehen, das ist sehr, sehr weich, stabilisieren, damit der Zug oder die Kraft, die ich beim Zug aufwende, aufs ganze Kabel übertragen werden kann, das Kabel nicht im Körper vielleicht auseinandergeht und kaputt geht, zerreißt im schlimmsten Fall.
Oh ja.
Wenn das nicht ausreicht, dann brauchen Sie mechanische Extraktionshilfen. Das heißt, das sind Geräte, die sozusagen die Verwachsung um das Kabel herum lösen.
Aha. Und wie stelle ich mir das dann vor?
Technisch gesehen brauchen Sie etwas, was wie eine Art Strohhalm ist, was also über dieses Kabel eingeführt werden kann und direkt das Gewebe nur am Kabel löst. Sie wollen ja nicht die Gefäßwand, an der das Kabel anliegt, schädigen oder vielleicht das Herz, wo das eingewachsen ist.
Ja.
Und Sie wollen ja tatsächlich nur die Verwachsung ablösen, damit das Kabel wieder lose wird.
Ja.
Und ich sag mal, die stärksten Geräte, die wir dafür einsetzen können, die effektivsten, arbeiten dann entweder mit kleinen rotierenden Messern oder mit Laser, das ist etwas, was wir in der Klinik häufig verwenden, was sehr differenziert schneidet, was zwar eine sehr große Kraft sozusagen hat, aber sehr gezielt eingesetzt werden kann.
Also das heißt, ich habe dieses Kabel, das wir da jetzt gesehen haben. Ich gehe an den Ausgangspunkt, der nicht im Herzen ist, sondern an der anderen Seite, stülpe da eine Art Strohhalm, der schneiden kann oder scharfkantig ist, stelle ich mir mal vor, drüber, sodass der drin quasi fast nur das Kabel hat.
Ja, Sie arbeiten sich quasi auf dem Kabel entlang bis zur Spitze, so weit, dass alle Verwachsungen so gelöst werden, dass das Kabel sich am Ende ziehen lässt. Und dann haben Sie Ihren Strohhalm noch drin, also einen Katheter. Über den können Sie dann einen Draht legen und über den Draht neue Schleusen, neue Kabel einziehen, wie auch immer.
Aber das blutet doch, oder nicht? Oder ist das so nah am Kabel dran, dass das Gewebe fast nicht beschädigt?
Im besten Fall schädigen Sie das umliegende Gewebe nicht oder auch andere umliegende Kabel. Wenn Sie jetzt ein Gerät haben, was drei Kabel hat, Sie wollen ein Kabel ersetzen.
Ja.
Wäre es natürlich doof, wenn die anderen Kabel dabei zu Schaden kommen. Die verwachsen auch miteinander.
Ja.
Das ist kompliziert.
Ja.
Und natürlich auch gerade die obere Körperhohlvene, wo viel Blut durchfließt, auch der Herzmuskel selber, wenn Sie da eine Verletzung haben, kann das zu dramatischen inneren Blutungen führen. Deswegen ist das kein risikoarmer Eingriff, sondern ein risikoreicher Eingriff unter Umständen. Die Blutungen nach außen sind ja nur an der Stelle, wo Sie in das Gefäßsystem rein müssen. Die sind überschaubar.
Ja, wie lange braucht das denn, bis Sie denn da diese 30 Zentimeter, ne 40, ne, vielleicht? Oder weniger?
Unterschiedlich. Also die Standardlängen von so einem Kabel sind 52 Zentimeter, was man im Vorhof hat, 58 Zentimeter für die Kammer, bei anderen Herstellern vielleicht 60, die Defibrillator 65 Zentimeter. Aber es ist ja nicht alles im Körper drin, sondern das, was übrig ist, ist aufgewickelt in der sogenannten Tasche. Aber sicher, der Weg ist wahrscheinlich um die 35 bis 45 Zentimeter in der Regel, die Sie überbrücken müssen, je nach Körpergröße. Und da kann einiges passieren. Das heißt, man muss sowas in einem sehr sicheren Setting machen.
Ja, also steht da jemand daneben so für den Notfall dann? Also
es gibt natürlich gewisse Standards und Empfehlungen, die eingehalten werden sollten. Ich hatte ja schon gesagt, je älter ein Kabel, desto aufwendiger ist zu erwarten die Entfernung, desto sicherer müssen Sie sein, dass Sie das irgendwie hinbekommen, ohne den Patienten zu schädigen. Deswegen ist die Empfehlung, dass das Kardiologen nicht alleine machen, sondern da ist der Herzchirurg mit dabei.
Mhm.
Wir in unserem Zentrum machen das gemeinsam. Das bedeutet, ich stehe mit dem Herzchirurgen am Tisch und wir schauen uns an, wie gut es funktioniert. Und man kann mit viel Erfahrung auch während des Eingriffs erkennen, wo möglicherweise gefährliche Stellen sind, wo die Verwachsungen stärker sind, wo Stellen sind, wo es häufiger zur Blutung kommt, bei welchen Kräften, je nachdem, wie die Winkel sind. Wir brauchen erfahrene Anästhesisten, die für uns den Patienten Überwachung. Das ist ein Eingriff, den man in der Regel nur in Vollnarkose durchführen kann, mit auch invasiver Blutdrucküberwachung, wo man kleinste Blutdruckschwankungen sehen kann, so dass man merkt, wenn es zu stärkeren Blutungen kommt und dann eben auch die Möglichkeit hätte, sollte es zu sowas kommen, Überbrückung, Maßnahmen zu ergreifen, Blutung vielleicht kurz zu stillen oder auch zu einer offenen Operation umzuschwenken.
Ist das der Vorteil so eines Zentrums wie das, was Sie sind?
Sicherlich. Und man muss sagen, wenn es zu Komplikationen kommt, dann sind die natürlich, kann man sich vorstellen, dramatisch.
Ja.
Und da geht es um Schnelligkeit und präzises Arbeiten. Da brauchen Sie ein gut abgestimmtes Team, was sehr schnell ist, damit es dann nicht zum fatalen Outcome, also nicht zum fatalen Ende kommt.
Um Gottes Willen, nee, natürlich nicht. Gibt es nicht auch was ohne Kabel? Also ich meine, die ganze Welt ist auf dem Weg zu kabellos ja eigentlich.
Ja, klar, wir machen uns auch viel Gedanken darum, was ist denn die Alternative? Viele Patienten, die in der Tat eine Infektion hatten, bieten wir an, dass wir, wenn technisch möglich, wir sie auf Alternative umstellen. Kabellose Herzschrittmacher
sind
in der Regel inzwischen weit verfügbar. Schon seit vielen Jahren werden die eingesetzt, werden immer weiter verfeinert. In den letzten Jahren wurde da sehr viel dran gearbeitet.
Ja, das ist ja jetzt so groß wie so eine kleine AAA-Batterie. Naja, noch kleiner eigentlich.
Der wesentliche Unterschied ist natürlich, dass die gesamte Technik des Schrittmachers hier drin ist, sowohl die Batterie als auch die Steuereinheit. Mhm. Sie haben jetzt nicht den Platz, den Sie beim normalen Schrittmacher hätten. Die Funktionen sind entsprechend teilweise nicht ganz die gleichen, die Sie bei kabelgebundenen Systemen hatten, weil Sie hier an einen Ort sozusagen gebunden sind. Aber in vielen Fällen ist das eine sehr gute Alternative und wird von uns breit angewendet.
Ja, man sagte ja früher, die Batterien halten nicht so lang.
Ja, war in der Tat so. Auch diese Geräte entwickeln sich weiter, auf weniger Raum bessere Batterien einzusetzen. Es kommt darauf an, wofür Sie den Schrittmacher brauchen, wie viel der arbeiten muss. Aber auch hier ist die Laufzeit der Batterien, wenn die sozusagen einzeln eingesetzt werden, inzwischen auch 15 bis sogar bis zu 17 Jahren. Zumindest ist das, was wir den Herstellern glauben dürfen. Da müssen wir allerdings erstmal hinkommen, das im echten Leben zu beobachten, weil die meisten Patienten noch nicht seit 17 Jahren mit sowas rumlaufen.
Ja, das stimmt natürlich. Aber Kabel sind ja auch im Einsatz. Warum?
Insgesamt ist es ja eine sehr ausgefeilte technische Anlage, so ein Defibrillator, ein Schrittmacher, der ganz verschiedene Dinge leisten muss, je nach Patient und Grunderkrankung. Und das normale Reizleitungssystem des Herzens ist sehr kompliziert. Das geht sozusagen vom Sinusknoten, dem eigenen Taktgeber des Herzens aus, breitet sich über die beiden Vorkammern aus, läuft dann wieder zusammen im sogenannten AV-Knoten, der also zwischen den Vorkammern und den Hauptkammern den Strom nochmal bündelt und dann auf die beiden Hauptkammern verteilt, auch wieder über spezielle Leitungswege. Und Sie können überall in diesem ganzen komplizierten Gebilde eine Störung haben. Und Sie wollen natürlich gezielte Therapielösungen bieten, die eben genau den entsprechenden Fall überbrücken. Also wenn mein Defekt ganz weit oben ist, reicht mir vielleicht ein Kabel, was ich hier anbringe und mein Computer erkennt das dann über die Kabel und gibt dort einen Impuls. Aber wenn ich jetzt eine Störung weiter unten habe, dann brauche ich eigentlich einen Weg. Da muss ich erkennen, was ist in der Vorkammer los, was ist in der Hauptkammer los, da brauchen Sie zwei Kabel. Oder was ich eingangs erwähnte, wenn Sie eine Herzinsuffizienz haben und da kommt es häufig zur Vergrößerung der Herzkammern, die schlagen links und rechts nicht mehr ganz synchron, dann gibt es Möglichkeiten mit verschiedenen Kabeln sozusagen die Synchronität zwischen den beiden Kammern wiederherzustellen. Dann brauchen Sie noch ein Kabel mehr, dann sind Sie schon bei drei.
Ja.
Das können Sie eben aber auch nur über diese Kabelwege. Das können die kabellosen Herzschrittmacher bislang nicht leisten. Ja. Da wird viel daran gearbeitet, dass die in Zukunft auch mehr ermöglichen.
Ja.
Das steckt bislang in den Kinderschuhen. Aber ich sag mal, für die grundlegenden Funktionen sind auch die kabellosen Schrittmacher schon eine gute Alternative.
Und wenn wir nochmal die verschiedenen Dinge jetzt sehen, also Geräteaustausch, Kabelaustausch, mit Infektion, ohne Infektion, habe ich alles dabei? Ja. Wie lange bin ich bei Ihnen im Krankenhaus?
Also eingangs erwähnt, wenn es nur um den Batteriewechsel geht, das machen Sie ambulant, das ist ein ganz kurzer Eingriff. Wenn es darum geht, dass ein System ein neues Kabel braucht oder sogar ausgetauscht werden muss, dann kann das innerhalb von 2 Tagen erfolgen. Dann machen wir Voruntersuchungen, Sie kommen zum OP-Tag und bleiben dann noch 1-2 Tage zur Nachuntersuchung und gehen dann hoffentlich gesund und munter nach Hause. Wenn Sie aufgrund einer Infektion ins Krankenhaus kommen, ist es häufig ein bisschen anders gelagert. Ich hatte ja gesagt, die Infektionen sind dann häufig hartnäckig. Da muss man längere Zeit intravenöse Antibiotika geben, um sicher zu sein, dass man alle Bakterien auch abgetötet hat, dass die Infektion nicht wieder aufflammt. Da sind Sie mindestens 2 Wochen, manchmal auch länger im Krankenhaus.
Okay, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!